Radio Bokito, Radio Bokito, von Mensch zu Mensch.
Ja, tick-tack, sagt die Uhr, einen wunderschönen guten Abend, 19.59 Uhr noch, 20 Uhr ist offiziell Sendebeginn. Ich freue mich, herzlich willkommen hier am 12. März 2021. LRE kennt nicht jeder, LRE kenne ich und ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen mehr uns einen Ausblick verschaffen werden, was mit unserer Zeit zu tun hat. Ja, oft ist es auch eine Illusion, wenn wir von Vergangenheit und Zukunft reden, jedoch hat sich das sehr stark manifestiert in uns, dass wir mit diesen drei Zeiten der Gegenwart, der Zukunft und der Vergangenheit ganz stark verbunden sind. Man hört Menschen reden, man hört Menschen erzählen und man sieht sofort und hört die Zeit. Man kann sie einordnen. Willkommen hier heute Abend. Jetzt haben wir es gleich 20 Uhr da draußen und jetzt sind wir offiziell auf dem Stream. Hallo da draußen, liebe Hörer. Der Außenchat ist geöffnet. Wir starten gleich mit LRE. Vergangenheit ist die Gegenwart und die Zukunft. LRE wird sich gleich mit ein paar Worten für sich vorstellen. Wir haben einen Artikel geschrieben und den möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Und da heißt es, Vergangenheit ist die Gegenwart und Zukunft. Für mich war mein bisheriges Leben wie ein Kirmesbesuch, so schreibt LRE. Dabei habe ich eine große Bandbreite an Erfahrungen gesammelt, die uns zu einem holistischen Weltbild geführt haben und zur Erkenntnis, dass Vergangenheit sowohl Gegenwart als auch Zukunft ist. Was sich ändert, sind Zeit, Name und Orte der Handlungen. Dies werde ich in verschiedenen Beispielen heute belegen und auch gerne Fragen dazu beantworten. Ja, und wir sind interaktiv. Wie gesagt, der Außenchat ist geöffnet. Unter diesem Artikel, unter der Rubrik Artikel, dürft ihr auch gerne eure Kommentare hinterlassen. Der Außenchat, wie gesagt, wird betreut von mir. Fragen, Anregungen, steigt einfach ein. So, und jetzt rufe ich natürlich LRE. LRE, schön, dass wir uns in Davos getroffen haben, beim WEF-Kongress. Und vielleicht magst du so ein bisschen erzählen über dich, wer du bist, warum du die bist, die du heute bist.
Ja, erstmal herzlichen Abend für an alle, die sich heute Abend auch mit reingeschaltet haben. Ja, Klaus, ich habe wirklich so ein Kirmesleben hinter mir. Das fing im Grunde genommen schon mit der Schwangerschaft meiner Mutter an mit mir. Denn sie hat zu der Zeit Schwierigkeiten gehabt, mit zwei Kindern schon klarzukommen. Und die dritte Schwangerschaft für sie etwas belastend, sodass sie sich entschieden hatte, eine Abtreibung vorzunehmen. Mit dem Ergebnis, dass ich meinen Zwillingsbruder verloren habe und zum Entsetzen meiner Mutter überlebt habe. Und sie hat das also auch ihr Leben lang mit sich herumgetragen. Wir haben aber noch das Geschenk gehabt, dass wir uns in Frieden voneinander verabschieden können. Sie ist also vor einigen Jahren gestorben und bei uns war also alles bereinigt. Ja, dann ging das weiter damit, dass ich eben eine katholische Mutter und einen protestantischen, geschiedenen Vater hatte, was dazu geführt hat, dass sie keine kirchliche Eheschließung tätigen konnten und auch die Kinder nicht getauft werden konnten. Und dann hatte meine Eltern das Glück, einen protestantischen Pfarrer zu finden, der gesagt hat, wenn Sie Ihre Kirche verlassen und zu uns kommen, dann werden wir Ihre Kinder taufen. Allerdings als nächstes, dass ich dann von katholischer Seite diskriminiert wurde, denn ich war nach deren Auffassung ein Bastard und konnte dann beispielsweise nicht mit meinen katholischen Nachbarn spielen, da die Eltern der Meinung waren, ich wäre also eine Gefährdung für ihre Kinder. Soll ich noch mehr erzählen oder machen wir erstmal?
Ja, ja, geh mal ruhig in deinen Fluss rein. Ne? Ich unterbreche dich oder wir unterbrechen dich, wenn es notwendig ist. Das glaube ich aber weniger. Ich freue mich.
Ja, ja, also wie gesagt, so fing also schon mein Leben an. Und dann habe ich also fünf verschiedene Schulen besucht, beziehungsweise Schulformen. Das war Volksschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Fachoberschule, Gymnasium, bis ich dann endlich mein Abitur geschafft habe. habe dann im Anschluss daran gleich dafür das Lehramt Sekundarstufe 1 in Nordrhein-Westfalen studiert, habe auch noch Anstellung bekommen und nach 20 Jahren dann meine Papiere. Das heißt, ich bin pensioniert worden gegen meinen Willen und ich warte bis heute darauf, warum das eigentlich passiert ist, denn ich hatte zwei Unfälle, die keine Dienstunfälle waren und die Begründung lautete, ich bin dienstunfähig, weil ich unter der Dienstunfähigkeit leide und meine gesundheitliche Eignung lässt keine anderweitige Verwendung zu. Also ihr dürft glücklich sein, dass ihr mit jemandem, der im Grunde genommen körperlich und geistig nicht mehr ja, zu gebrauchen ist, heute Abend mit mir die Zeit verbringt. Ich habe dann in der Zwischenzeit nach der Pensionierung gleich zwei Semester Rechtswissenschaften studiert, ohne Abschluss. Ich bin exmatrikuliert worden, weil ich keine Studiengebühren bezahlt habe, die damals eingeführt wurden für das Zweitstudium. Dann eine 56-seitige Verfassungsbeschwerde geschrieben, weil ich durch Prozesse, die ich geführt habe, registriert habe, ich lebe in einer Diktatur und dass Juristen, Politiker, Journalisten und Ärzte mit involviert sind, die demokratischen Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland zu zerstören. Ja, also ansonsten habe ich auch noch Auslandsreisen getätigt, wollte damals einen Israeli heiraten, was dann daran gescheitert ist, dass er im Krieg gefallen ist. Und dadurch bin ich also Deutschland im Grunde genommen treu geblieben und sitze jetzt nicht im warmen Israel.
Na, da kann man auch von Glück reden, dass man jetzt in dieser Zeit nicht in Israel ist. Wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, dann weiß man auch warum.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damals auch mit etwas gemischten Gefühlen nach Israel geflogen und habe festgestellt, dass das Leben dort viel ruhiger und gelassener abläuft, als ich es vorher gehört habe.
Ja, die Israelis, die es mir begegnet sind in meiner Reisezeit, die waren immer sehr angenehm gewesen. Also ich kann nur gut über meine Erfahrung mit Menschen aus Israel sprechen.
Also ich habe auch sehr angenehme und positive Erfahrungen gemacht, keinerlei Hetzkampagnen. Ich habe den Eindruck gewonnen, das ist hier in Deutschland viel, viel schlimmer.
Das kommt einem zumindest momentan ganz arg vor. Ja, jetzt sind wir ja schon in der Vergangenheit gewesen. Wie kann die Vergangenheit und die Zukunft, ja, ist die Gegenwart, wie geht das? Also, wenn wir Ausflüge machen, vielleicht hat es damit zu tun, dass die Zeit immer im Jetzt zu sehen ist und daher die Vergangenheit die Vergangenheit ist und wir uns erinnern, so wie die Zukunft, die wir ungewiss entgegensehen, in der Gegenwart halt besprechen oder wahrnehmen. Kann das sein?
Ja, ich bin es eigentlich mehr holistisch angegangen und habe einfach festgestellt, dass die Themen, die wir heute haben, schon immer in der Menschheitsgeschichte existiert haben. Beispielsweise diese ja, Flüchtlingsthematik, die wir haben. Und wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass es diese Fluchtbewegungen schon immer gegeben hat. Es hat schon angefangen im 15. Jahrhundert mit der Vertreibung der Juden aus Spanien. Es waren zum Beispiel, da bin ich auch wieder in meiner Biografie, im 16. bis 18. Jahrhundert die Vertreibung von Protestanten. Also Vorfahren von mir sind Salzburger. Das heißt, für diejenigen, die sich da nicht so gut auskennen als Salzburger, werden ja die österreichischen Protestanten bezeichnet, die ausgewiesen worden sind, weil sie sich geweigert haben, den katholischen Glauben anzunehmen. Und dazu gehörten auch Vorfahren von mir, die dann das Glück hatten, dass sie in Ostpreußen angesiedelt werden konnten, um dort ihr Leben und auch ihre Religion weiter zu praktizieren. Und genauso auch im 17. Jahrhundert die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich. Also solche religiösen Vertreibungen haben wir schon immer gehabt, so wie heute eben bei den Muslimen die Sunniten gegen die Schiiten kämpfen und man da raus möchte, ne? Oder wirtschaftlich, da sind ja auch viele, die Deutschland verlassen haben. Ich denke gerade auch schon so an das Ende des 19. Jahrhunderts. Wie viele Deutsche sind damals im Goldrausch nach Amerika ausgewandert, in der Hoffnung, ein besseres Leben zu bekommen? Oder als wir die Wirtschaftskrise hatten in Europa, da sind auch viele nach Amerika rüber.
Ja, die Zeit ist ziemlich bekannt. Die war ja auch das Land der Freiheit. Amerika ist sehr so durch die Gesellschaft in Deutschland zumindest, ist es bei mir so wahrgenommen worden aus meiner Vergangenheit.
Ja, und unter diesen Aspekten habe ich gesagt, was ist denn eigentlich heute anders als früher? Und ich habe keinen Unterschied gefunden, sondern festgestellt, es haben sich nur Namen geändert, die Orte. Und auch die Zeit, wann das stattgefunden hat. Also warum regen wir uns auf? Es war schon immer so und es wird auch künftig so bleiben, dass es Menschen gibt, die aus persönlichen, wirtschaftlichen, religiösen, politischen oder auch beruflichen Gründen ihr Land verlassen, um irgendwo anders das Gefühl zu haben, sie könnten dort glücklicher werden.
Ja.
Also das war so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass wir im Grunde genommen von der Zeit her irgendwo zwar eine Zeitangabe haben, die wir jetzt 2021 haben, aber die Situation, in der wir leben, ist genauso wie früher. Oder betrachten wir jetzt auch die ganzen Weltreiche, manche sind ja auch der Meinung, Deutschland steht kurz vor dem Untergang. Deutschland ist schon mehrfach untergegangen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nationen hatte ja fast ganz Europa. Oder ich denke so an die Preußen. Ich meine, ich bin jetzt hier in Österreich und ich denke dann an die preußisch-Habsburger Kriege. Aber auch Preußen hat ja eine riesen Landfläche mittlerweile eingenommen gehabt. Und das ist auch untergegangen.
Ja, aber es hat sich schon was verändert. Die Zeit hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, weil wir ja auch geprägt worden sind von der Vergangenheit bis heute. Die Technologie hat sich verändert. Das darf man festhalten. Vielleicht mag der Lobbyismus, der möglicherweise sehr ähnlich gleiche gewesen sein wie heute. Nur heute sitzen andere Menschen, vielleicht auch, wenn man wieder an Blutslinie denkt, kann man wieder sagen, ja, es wurde vererbt, ein Wissen oder ein Lobbyismus. Das würde ich so sehen erstmal.
Ja, aber das hast du schon gesagt, es sind nur andere Namen. Aber die Verhaltensstrukturen als solches sind immer identisch geblieben. Und das steht für mich im Zusammenhang mit diesem hermetischen Gesetzen und hier ganz konkret dieses hermetische Gesetz oben wie unten.
Ja, der Rudolf Steiner, glaube ich, ist das, ne? Die hermetischen Gesetze, richtig?
Nein, Rudolf Steiner hat sie mit aufgegriffen, aber die gehen noch viel, viel weiter zurück in die Zeit der Ägypter. Das ist dann der sogenannte Hermes Trismegistos gewesen oder auch später Thor genannt. Der hat diese hermetischen Gesetze rausgebracht und die sind also dann weiter überliefert worden und dann unter anderem eben auch von Rudolf Steiner aufgegriffen.
Danke, danke.
Ja, und wenn wir das wirklich so überlegen, das ist ja dieses Resonanzprinzip. Wir gehen ja mit anderen Energien in Resonanz, also das heißt mit anderen Menschen. Und wenn ich alleine bin, habe ich meinen eigenen Energiekörper. Gesellt sich jemand dazu, merke ich sofort, entweder ich habe dieses Gefühl der Anziehung oder des Abstoßens. Je nachdem, wie ich den anderen Menschen wahrnehme. Und dieses Energiefeld, das haben wir auf der Erde und das haben wir auch genauso wie im Kosmos. Und darum gibt es ja auch diese höheren Gesetze, die göttlichen Gesetze, die kosmischen Gesetze, da gibt es ja unterschiedliche Beschreibungen für. Und das wird sich nie ändern. Wir werden immer Menschen haben, die uns sympathisch sind und bei anderen, wo wir sagen, oh, um Gottes Willen, ja, der haut mich ja bald um mit seiner Energie.
Okay, das kann man schon nachvollziehen. Die Menschen, glaube ich, haben erst dann wirklich einen gleichen Horizont, so sag ich mal, wenn wir erstmal die Augenhöhe wieder lernen. Wir haben ja über Jahrhunderte, Jahrtausende auch immer die Augenhöhe abverlassen und haben dementsprechend hierarchische Strukturen geschaffen. Die sehe ich so.
Ja, also das Erste ist immer mit Verallgemeinerungen, tue ich mich also auch etwas schwer. Ich bin ein Individuum und alle anderen sind auch Individuen. Aber was du schon gesagt hast mit diesen Herrschaftssystemen, auch diese Herrschaftssysteme haben wir schon immer gehabt. Ja, denke ich also daran, wir hatten bei den Ägyptern den Pharao, wir hatten irgendwo einen König, einen Kaiser. Und der war immer an einer Spitze, dass dort ein Herrscher angesiedelt war. Und wenn wir ins Mittelalter zurückgehen, war dann unter dem König diese weltliche und die christliche Herrschaft angesiedelt. Die Kirche hat einen enormen Einfluss gehabt, das lässt mittlerweile nach, auch in die Politik. Ja, und die Kirche hat ihren Wohlstand dadurch vermehrt, dass sie eben mit weltlichen Fürsten, also mit Kurfürsten oder irgendwelchen Herzögen kooperiert haben, um das Interesse eines Königs oder eines Kaisers zu verfolgen. Und die sind dafür natürlich belohnt worden, mit Ländereien oder mit Kirchen oder sonst irgendetwas. Und ganz unten war dann ja das kleine arbeitende Volk. Und das haben wir bis heute. Wir haben eine kleine Spitze mit Menschen, die über den Rest bestimmen und wo also dann ja die Kirche und auch die weltlichen Fürsten, Politiker, Wirtschaftsmanager über das Volk bestimmen.
Hat ja über Jahrhunderte, Jahrtausende gut funktioniert. Wir leben aber immer noch in der Zeit und man sieht ja parlamentarische Demokratie, so heißt es, hieß es. Heute reden wir von diktatorischen Verhältnissen und auch eine Installation. Meine Frage überhaupt ist, können wir uns überhaupt trennen, wir Menschen, das erkennen, dass wir von wenigen, dass wir nicht unbedingt regiert werden? Vor allem, müssen wir unbedingt jemand vorhaben, wie ein König, Kaiser oder eine Frau Kanzlerin Merkel oder Kanzler, ich will mal Merkel jetzt weglassen, sondern nur die Berufsbezeichnungen des Lobbyismus zu vertreten? Wenn man in die Welt schaut, ist es gescheitert aufgrund der Ergebnisse, denke ich.
Es ist schon immer gescheitert. Wir werden auch jetzt scheitern. Aber es ist in der Natur des Menschen, dass er immer irgendein, man muss als Deutscher heutzutage vorsichtig sein, einen Führer braucht, einen Anführer, einen Leithammel. Ja, bei jeder Gruppierung, die sich bildet, auch jetzt gegen Anti-Covid, Pro-Covid oder in welchen Bereichen auch immer mit Schulpflicht, treffen sich Menschen und die bestimmen sofort, oder haben gleich den Wunsch, irgendeiner muss das Zepter übernehmen. Du musst den Vorsitz übernehmen. Du musst jetzt die Arbeit eines Administrators tätigen und, und. Das liegt in dieser Natur des Menschen, dass er so einen Guru manchmal braucht. Nicht manchmal, sondern sehr häufig.
Andrea, sage ich jetzt schon, Elri, ich werde jetzt mal unsere Hörer mal raufholen. Vielleicht gibt es schon Eindrücke. Und hol mal den Gunther rauf. Ich sage guten Abend. Auch Adrian ist bei uns. Frank, 1958. Guten Abend ist der Franz Reutinger. Der Armin hilft uns heute mit der Aufnahme. Vielleicht ist er da. Tünde sitzt neben mir. Und die Waldfee ist heute auch bei uns und sagt guten Abend. Und ihr hört schon, Vergangenheit ist Gegenwart und Zukunft. Ihr hört, worüber wir reden. Das ist alles aus der Vergangenheit, wo wir heute stehen. Zumindest würde ich das mal so für meine Wahrnehmung wahrnehmen. Guten Abend. Gunther, Adrian, Frank, Germane, Waldfee, wer ist denn von euch wieder am Mikrofon?
Na, ich natürlich. Ich habe ja auch schon richtig da reingepostet, so ein paar Sachen Feststellung oder ich, ja, das ist natürlich mein Thema, ne? Also mich hat das immer interessiert, gerade die Vergangenheit in der Schule gar nicht mal so, aber jetzt so, ich sag mal, die letzten 20 Jahre habe ich mich schon sehr um meine Vergangenheit und unsere Vergangenheit gekümmert und habe also auch festgestellt, es ist gelogen worden, es ist nur gelogen worden, beweisen kann man das gar nicht mal so. Natürlich, bin Verschwörungstheoretiker.
Echt? Das sagst du? Ich sag immer, wenn, dann bist du ein Analyst, vermute ich, die Theorie. Na gut, ist ein ausgenudeltes Wort.
Ja, Revanchisten heißen die, glaube ich, ne?
Ich kann es nicht sagen, aber schön, dass du da bist. Elre, hast du ein paar Worte?
Ja, ich habe zwischendurch immer irgendwie noch eine andere Stimme mit drin gehabt. Also das ist zum Beispiel auch mit diesen Verschwörungstheoretikern, das ist ein neuzeitlicher Begriff, der kommt von der CIA. Früher hatten wir dafür die Bezeichnung eine abweichende Meinung. Und da wird eigentlich auch schon deutlich, wie stark wir durch Worte mittlerweile, ich sag's mal provozierend, manipuliert werden. Wir haben keine Verschwörungstheorie. Wir können uns manchmal nur auf Theorien stützen, weil viele Informationen nicht an die Öffentlichkeit kommen.
Ja, da ist schon sicher was dran.
Ja, und das ist beispielsweise auch, was wir immer in der Vergangenheit hatten. Jeder, der eine Zielsetzung hat, der etwas ganz Bestimmtes realisieren wollte, der braucht Anhänger, der braucht Mitstreiter, der braucht Unterstützer. Und auch das hatten wir früher und bis heute hat sich darin nichts geändert.
Wie wollen wir denn die Zeit verändern, wenn der Mensch es in der Vergangenheit nicht geschafft hat? Was sind für Prozesse oder wie soll ich sagen, wie können wir Menschen in der Wahrnehmung so hergehen, dass wir es anders richten? Was ist die Wurzel, dass der Mensch das erkennt und ja, wir uns neu in die Welt anders leben würden, dann, wenn die Erkenntnis verstanden ist?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, stimme ich diesen sogenannten Esoterikern, spirituellen Menschen zu, die gesagt haben, Corona hat uns jetzt die Chance gegeben, bei uns zu bleiben und zu erkennen, was wir denken, was wir fühlen, was wir für Wünsche und was für Bedürfnisse da sind. Das heißt, Erkenntnisse zu gewinnen. Und die erste Erkenntnis wäre in Verbindung mit dem Spruch der anonymen Alkoholiker. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut und die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und jeder, der sich über diesen Spruch mal Gedanken gemacht hat, wird feststellen, ich kann keinen anderen Menschen ändern, sondern nur mich selber. Das heißt, ich muss in eine Analyse meiner eigenen Person eindringen. Ich muss erkennen, wer oder was ich bin. Und das habe ich dann also auch mal in einem Buch geschrieben. Das war, glaube ich, 2006 mit dem Titel Gott und mein Gewissen sind die einzigen Richter, um da einen Denkimpuls zu geben, erkenne dich selbst und dann erkenne ich den Kosmos.
Aber das war auch schon immer so, sage ich. Und irgendwie sind wir vielleicht die falsche Spezies auf der Erde, dass wir einfach nicht die Kraft haben? Also ich brauche nicht wirklich einen Führer. Ich brauche nicht wirklich so eine Regierung. Was ich brauche, ist Mitmenschen, die mitdenken und ja Gemeinsamkeiten erstmal finden. Das ist, glaube ich, essentiell für viele Menschen. Ja, aber wenn ich in einem getuchten Job bin, wo ich bezahlt werde mit Geld und Geld und Geld und werde immer reicher und reicher oder bin schon reich geboren, dann gehöre ich zu den anderen. Die Realität von 8 Milliarden Menschen schaut ja anders aus. Das haben wir ja auch schon erkannt. Veränderung wünsche ich mir immer wieder, Elre. Ich möchte, dass wir endlich die neue Welt begrüßen und neue Strukturen erkennen und auch versuchen, nicht nur versuchen, sondern anfangen zu leben.
Dieses Reden ist schon lange irgendwo immer angestrebt worden. Und es hat ja schon damals der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, ja genau, der war das, der hat damals schon gesagt, es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Das war schon früher so, der kleine Mann hat nichts zu sagen. Und das haben wir aktuell auch so. Und ich gehe davon aus, es wird auch künftig so sein. Die Frage ist nur, wie viele Menschen sich daran beteiligen werden.
Ja, das ist ja die gute Koordination. Ja, wie sich Gruppen halt bilden oder Länder miteinander arbeiten, ist mal die Frage, was schreiben wir uns auf der Liste? An was wollen wir festhalten bzw. arbeiten? Da scheitert es, finde ich, schon in der Definition. Denn wenn man sagt, Politik sind ja Politiker, die das Volk vertreten, ist ja auch was anderes, Theorie und Praxis. Ich habe manchmal die Glaubwürdigkeit verloren und die Umsetzung. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal ein paar starke Säulen.
Das ist richtig. Und wir werden auch immer wieder diese Säulen haben. Wenn wir das wirklich mal so in der Geschichte wieder zurückverfolgen, hat es immer Menschen gegeben, die in einer friedlichen und harmonischen Umgebung gelebt haben. Ich denke daran, dass ein über Bhutan ist das. Die haben eine Auszeichnung bekommen als Land, wo die Menschen glücklich sind. Und so kann ich mir selber mein eigenes Umfeld erschaffen, dass ich wirklich glücklich und zufrieden bin. Ich kann selber entscheiden, ob ich in eine Kriegssituation gehe, ob ich ständig kämpfen möchte für meine Rechte oder was auch immer. Ich kann hingehen und sagen, okay, ist einfach so, ich versuche das Beste draus zu machen. Oder aber, ich suche mir Kontakte, wo ich diese Macht ausleben kann.
Herr Reh, wir haben unseren ersten Gast, das ist die Tünde, die sitzt heute neben mir und sie wollte was beitragen. Tünde, guten Abend.
Ja, guten Abend, El Rey. Grüß dich, grüß euch alle.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, also ich wollte dazu beitragen, da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe einen Doktor von 10 Jahren, die Maya, und sie ist Gott sei Dank sehr aufgeweckt. Und ich sage ihr das ja auch immer wieder, also das, wie es uns geht, hat immer damit zu tun, was wir von Gedanken machen über die Welt, über uns selber und so weiter. Und wir haben mittlerweile, auch durch eine Sendung hier, habe ich das mal gehört, eine kleine, wie heißt das so, was wir uns eingeeignet haben. Mir fällt jetzt der Wort dafür. Ihr helft mir vielleicht gleich. Ja, Gewohnheit, aber ich wollte es anders nennen. Wie eine Art, wie sagt man das? Ritual. Ja, genau. Eine kleine Ritual. Jetzt habe ich's. Eine kleine Ritual. Und zwar, wenn wir uns ärgern, ne, wie das ganz normal ist, Doktor und Mama und Doktor, ne, sie ist Steinbock, ich Stier. Da gehen manchmal die Hörner ineinander sozusagen. Und dann sagen wir, entweder ich oder meine Doktor, ganz einfach, komm, 7 Sekunden an was Schönes denken. Und das hat jemand hier in der Sendung gesagt und ist tatsächlich so, es langen 7 Sekunden an was Schönes zu denken, damit man wieder in eine schöne Energie reinkommt. Und wir erschaffen unsere Welt selber. Und wenn wir zulassen, dass irgendwelche ja schlechte Gedanken reinkommen, dann geht's uns schlecht. Das geht gar nicht anders. Und wenn wir die Verantwortung übernehmen darüber, wie es uns geht. Also nicht die Politiker ist schuld, nicht mein Partner ist schuld, nicht mein Kind ist schuld, sondern Moment, was tue ich mir jetzt gerade an? Was lasse ich mir zu? Welche Gedanken mache ich über mich, über meine Welt, über die Welt, über überhaupt, ja? Und dann merke ich, oh, das ist ja gerade, wie du denkst, ist nicht so schön. Und das tut uns dann das an, dass es uns nicht gut geht, ja? Und genauso ist das umgekehrt auch, ja.
Ich finde das eine schöne Übung hier mit diesen 7 Sekunden an etwas anderes denken, vor allen Dingen an etwas Schönes. Meine Mutter hat mir immer gesagt, bevor ich das sage, soll ich erstmal 10-mal tief ein- und ausatmen. Und das hat mir also auch oft geholfen, puh, erstmal wieder runterzukommen und geerdet zu sein.
Ja, das kenne ich auch von meiner Kindheit. Die haben auch immer gesagt, ja, erstmal, ne, dich durchatmen. Das war ja dann halt immer so gemeint, dass man dann nicht etwas sagt. Natürlich, wenn man, sage ich ja, so verärgert ist oder verletzt ist oder sonst was, manchmal sagt man Sachen, die man vielleicht gar nicht genauso meint und kann auch wirklich sehr verletzen mit Worte. Das passiert manchmal und ich denke, wenn man aber danach sagt, du, tut mir leid, ich war da einfach irgendwie sehr emotional, weil du einfach einen Wundepunkt bei mir gedrückt hast, dann kann man da trotzdem da wieder rauskommen und an etwas anderes denken. Man soll dann wirklich an etwas denken, was eine Freude macht. Also wirklich entweder etwas, was man vorhat, was eine Freude macht, oder etwas, wo man sich erinnert, was sehr schön ist. Und ich sage immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Und selbst wenn ich manchmal denke, oh, das ist alles gar nicht so toll, was hier läuft, schaffe ich es aber immer wieder, die Medaille umzudrehen und anzuschauen, die Seite, die schön ist. Und ich finde sie immer wieder.
Du, ich wünsche dir, dass das auch weiterhin so gefällt und dass mir also auch, was mich angesprochen hat, das ist, was vielen von uns auch noch fehlt, die Fähigkeit der Übernahme der Verantwortung. Wenn jemand etwas zu mir sagt und ich spüre etwas, dann bin ich damit in Resonanz gegangen. Das heißt, ich fühle mich in irgendwo getriggert und es ist noch ein Thema, das ich noch nicht aufgearbeitet habe und das ich in Liebe annehmen konnte. Ja.
Ja, das ist, da bin ich auch bei dir. Das ist halt oft so, dass es gesagt wird auch, dass uns solche Menschen geschickt werden. Also die nennt man Arschengel, liebevoll. Und zwar damit wir das merken. Und das ist ja interessant auch, weißt du, wenn meine Tochter irgendwie was macht, was mir nicht so passt, meistens rächt mich genau das auf, was sie von mir abguckt, was ich an mir nicht mag und sie auch so mag, dann gehe ich wirklich, dann könnte ich rasch werden vor Wut, aber ich erkenne mich dann sofort und weiß ich genau, das ist es, weil es eigentlich an mich nervt und ich erst an mir das ändern müsste, bevor ich erwarte, dass der Spiegel nicht mehr kommt.
Ja, ändern weiß ich nicht, aber zumindest mit einer anderen Einstellung zu diesem Charakter, zu diesem Wesenszug von mir zu kommen.
Ja, du?
Ja, also so sehe ich das halt. Und ich möchte gerne wissen, was du jetzt genau meinst mit diesen Zeiten, also die Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, dass das dasselbe wäre.
Das heißt ganz einfach, wenn wir die Evolutionsgeschichte betrachten, wir haben immer die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. So wie ich irgendwann gesagt habe, mir ist jemand begegnet oder eine Situation, aus der ich lernen kann, und zwar das Positive. Und das Positive war immer der Erkenntnisprozess. Und hier auf dieser Erde haben wir diese Möglichkeit, durch dieses physische Dasein, das wir haben, und der Möglichkeit, mit unserem Gehirn diese Synapsen zu verbinden, um neue Erkenntnisse gewinnen zu können und alte Programmierungen aufzulösen, haben wir die Möglichkeit zu erkennen, wer wir wirklich sind. Wir sind nämlich nicht nur die Liebe, sondern dieses reine Licht, sondern wir haben auch diese dunklen Anteile. Und es ist im Grunde genommen abgespalten worden. Aber wenn ich erkenne, ich kann auch der Teufel sein. Ich kann lügen, betrügen. Ich habe auch schon mal einen Diebstahl begangen in meiner Jugend. Ich habe jemanden den Tod gewünscht. Dann weiß ich, das ist auch ein Teil von mir. Und den nehme ich liebevoll an und sage Danke. Dadurch habe ich das erkannt. Das war früher schon so in der Entwicklung. Und es wird auch künftig erforderlich sein, um zu erkennen, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein. Wir brauchen die anderen Menschen, wir brauchen diese Gesellschaft, dieses Umfeld, um uns überhaupt dieses Bewusstsein entwickeln zu können. Ohne die anderen, ohne die Vielfalt ist uns das nicht möglich. Es gibt ja nicht nur die Sonne, Ich habe ja auch den Mond, ich habe das Licht und ich habe die Dunkelheit. Ich kann nicht eins daraus verbannen aus meinem Leben, ja, weil ich dann nicht mehr ich in meiner Vollkommenheit bin.
Ja, das ist richtig. Eine Seite auf jeden Fall. Dennoch, man fragt sich sehr oft, wenn man diese sehr sinnloses Gewalt hier auf der Erde manchmal sieht, ja, ob das physisch ist oder psychisch ist, muss das wirklich sein, dass es manchmal so arg ist? Also brauchen wir das wirklich? Also ich brauche das nicht. Also mir langt schon das kleine, sage ich mal so, das kleine Teufelchen, das langt mir schon, ja. Das ist für mich genug als ja, Gegensatz zu.
Ja, kann ich auch gleich was zu sagen. Es gibt immer Menschen, die haben dieses Bewusstsein schon erlangt und die fragen natürlich, warum muss das denn sein? Und das war für mich zum Beispiel die Möglichkeit zu erkennen, so haben meine Eltern gelebt. Also ich bin Jahrgang 54 und meine Eltern haben diese Kriegssituation erlebt. Meine Großmutter, die eine stand in der Flugbahn einer britischen Fliegerbombe, war ein Blindgänger und was daraus geworden ist, mochte ich mir gar nicht bildlich vorstellen. Und die andere Großmutter ist noch Januar 45 im tiefsten Winter aus Königsberg, heute Kaliningrad, geflüchtet, vergewaltigt worden und das nicht alles. Und ich komme heute an den Punkt, wo ich sagen kann, ich kann euch jetzt verzeihen, weil ich euch verstehen kann und auch empfinden kann, was das für eine Zeit war. Ich habe das bis dato immer so einfach weggewischt und habe gesagt, ach, was erzählen die denn da? Heute leben wir doch ganz anders und. Ich hatte kein Mitgefühl, keine Empathie. Und durch die jetzige Zeit habe ich die Möglichkeit bekommen, meinen Eltern und Vorfahren in Liebe und Verständnis und Mitgefühl begegnen zu können. Denn jetzt spüre ich selber, was es für sie bedeutet hat. Und ich verurteile niemanden mehr.
Ja, das ist richtig. Ich meine, man findet auch erst dann Frieden, wenn man vergibt. Deswegen ist das halt für dich auch sehr wichtig, damit du überhaupt, sage ich jetzt mal so, fröhlich und glücklich auch sein kannst.
Ist es nicht früher so gewesen, dass die Kirche die Beichte angeboten hat, damit wir uns erleichtern, ein Werkzeug angeboten hat? Möchte ich nochmal reinschmeißen?
Oh, da kommen wir gleich wieder in die Wirtschaftsstrukturen der Kirche. Es war nicht nur die Buße, sondern wir hatten auch sowas wie Ablassbriefe. Und jeder, der irgendeine Sünde begangen hat, konnte sich so einen Ablassbrief entsprechend deines Portemonnaies kaufen und damit waren ihm die Sünden vergeben. Das war eine lukrative Einnahmequelle der Kirche.
Ja, und also ganz ehrlich, wer den Teufel da drin nicht erkannt hat, der hat nie darüber nachgedacht, oder?
Also ich habe mal ein T-Shirt getragen, da stand Engel drauf und davor in Klammern noch ein B. Also ich bin ein Engel und manchmal ein Bengel.
Ja, schön. Genau, das ist, weißt du, ich hatte das sehr oft als Jugendlicher, ne? Wenn man halt so, ja, sag ich mal, so viel Blödsinn im Kopf hat. Ne? Jetzt nicht nur negativ, auch positiv, egal, aber Sachen, wo halt, ja, ein bisschen Nervenkitzel verursachen, sage ich jetzt mal. Und da war wirklich so gewesen, dass du das tatsächlich energetisch gespürt hast, wie als hättest du auf einer Schulter ein Engelchen, auf der anderen ein Teufelchen. Und die haben beide mit dir geredet. Und der eine hat gesagt, tu es. Und der andere hat gesagt, nee, lass doch sein. Ja, sowas macht man nicht. Und der andere, oh komm, das ist ja naja, nur Spaß und das oder jenes. Ja. Und das war wirklich das Gefühl von dieser Engelchen und Teufelchen, ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das macht doch richtig Spaß, meine Güte, nee. Da sind zwei, die kämpfen miteinander und ich bin da mittendrin und ich kann jetzt feststellen, ich kann entscheiden, gebe ich dem Engel oder dem Bengel den Raum und wie reagiert meine Umwelt, wenn ich den Engel spiele, wie reagiert die Umwelt, wenn ich den Bengel spiele, das sind Erfahrungen, die kann dir niemand mehr nehmen, Da kann man drüber reden, ja. Aber ich habe das in meinen Zellen. Ich spüre das. Wow, das hat eine ganz andere Qualität.
Ja, das hat eine andere Qualität. Und jetzt, was so klar wird dadurch auch, und das sollte uns alle klar sein. Ich glaube, jemand hat das mal gesagt, probiert das doch mal aus. Denk einfach mal, okay, morgen möchte ich, jetzt sage ich jetzt mal einfach, weil ich eine Frau bin, wie eine Prinzessin sein, ne? Mich richtig schön anziehen, mich auch so behandeln lassen und keine Ahnung, ja, mich so benehmen. Und morgen kann ich mich benehmen wie, keine Ahnung, eine Waldhexe, ja. Und das ist, dass das wirklich sehr, sehr schön sein kann. Und wir leider sind die meisten Menschen, und ich falle da auch immer wieder rein, dort gelandet, dass wir, ja, wir identifizieren uns mit unserem Beruf, ne? Ich bin, keine Ahnung, das oder jenes, und dann bin ich das, weil ich das dadurch mein Geld verdiene, mein Brot bezahle, mein Haus bezahle, mein Auto bezahle, und dann denken wir, das bin ich, und das ist ganz schlimm, weil die meisten Menschen gehen ja nur arbeiten, damit sie die Sachen bezahlen können, und kotzen eigentlich und kriegen Bauchschmerzen, weil sie sich gar nicht verwirklichen können in ihr Job, sondern einfach nur das machen müssen, was von oben gesagt wird.
Ah, da muss ich dir zustimmen. Ich war ja auch Lehrerin. Und ich gehöre zu denjenigen, die 15 Jahre Täterin waren, in der Form, dass meine Schüler für mich Objekte und keine Subjekte waren. Ich habe Dienstanweisungen entgegengenommen und ohne mein Gehirn, mein Verstand einzuschalten, habe ich sie umgesetzt. Und ich weiß nicht, wie oft ich dagegen die Menschenwürde meiner Schüler und Schülerinnen verstoßen habe, sie ignoriert habe, und ich kann immer nur wieder sagen, es tut mir leid und ich bitte euch um Verzeihung, dass mir diese Achtsamkeit gefehlt hat, dass mir diese Fähigkeit noch nicht vermittelt wurde und ich mich wirklich euch gegenüber so teilweise menschenverachtend verhalten habe. Es war ein schwerer Prozess, aber ich bin heute dankbar dafür, dass ich jetzt noch kennengelernt habe, wie es ist, anders mit diesen Schülern und Schülerinnen umzugehen. Und ich hatte eine wunderschöne Zeit noch, bis ich pensioniert wurde. Und heute glaube ich auch, es war mein, in Anführungsstrichen, Widerstand, meine Menschlichkeit, die dann dazu beigetragen hat, dass die Unfälle Anlass waren, mich endlich pensionieren zu können, weil ich Sand oder Gestein im Getriebe dieses Systems war.
Ja, das ist, ja, finde ich schön, dass du jetzt das einfach so sagst, dass du das erkannt hast, dass du auch einfach nur funktioniert hast, gemacht hast, was die von oben sagen. Und genau das ist ja das, wo wir jetzt so da drin leben. Und das genau, man merkt, dass sehr viele genau das machen. Und mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, manchmal, wenn ich merke da draußen, dass es Unrecht geschieht, dass ich die Menschen dann auch frage, weil die machen ihr Job, die sagen auch, die machen ihr Job. Und sie sagen zu mir, ich kann nichts dafür, ich mache nur meinen Job. Und dann sage ich, doch, sie machen mit und deswegen können sie was dafür. Und ich frage die auch, ob es denn gut dabei geht, ob sie überhaupt was fühlen dabei oder einfach nur das machen, was von oben gesagt wird, wie ein Roboter.
Ja, ich meine, gut, ich muss auch dazu sagen, was habe ich denn kennengelernt? Ich habe die Anweisung der Eltern, der Schule, des Studiums, das waren die einzigen Verhaltensstrukturen, die mir vermittelt worden sind und die ich wirklich verinnerlicht hatte. Und es war also erst eine psychologische, so ein Burnout-Syndrom, das mich hat erkennen lassen, dass das nicht mein Weg ist, dass es nicht mit meiner Seele übereinstimmt. Da war also eine Situation, wo das Ganze gekippt ist. Und ich glaube, wir haben jetzt bei einigen die Möglichkeit, dass sie das erkennen können und sagen, wer oder was bin ich wirklich und was will ich wirklich? Und habe ich den Mut, aufzustehen und gegen dieses alte System zu randalieren?
Ja, natürlich, das ist gar nicht so einfach. Und mir geht's halt nur einfach darum, dass wenn die Menschen mehr ihre Gefühle wieder einschalten, dann könnten viele Befehle, sage ich jetzt mal so, gar nicht mehr ausführen, weil das einfach absolut nicht möglich wäre, sie auszuführen. Und nur, dass sie da reinspüren und wenn sie sagen, nee, das ist mein Bengel und mir macht es Spaß, dich zu denunzieren, dann sollen sie das bitte schön zugeben und dann ist es für mich auch okay. Ne? Also ich gehe jetzt nicht raus und fange damit jede Diskussion an, aber manchmal, wenn sich ergibt, weil jemand irgendwie denkt, dass ich mich falsch verhalte, weil ich mich nach meinem Gefühl mich ganz normal verhalte, so wie vor ein Jahr, also vor dieser Zeit, ne, die ich gar nicht nennen will, und deswegen meine ich, müsste was anziehen, was ich nicht anziehen will, dann frage ich die, wie sie sich dabei fühlen, wenn die meinen, mich zwingen zu wollen, etwas zu machen, was gegen meine Natur ist.
Gut, aber dann musst du ja erstmal wissen, Tünde, was ist denn eigentlich deine Natur? Wer hilft mir denn dabei zu erkennen, wer ich wirklich bin?
Ja, du hast ja gesagt, dass du in der Schule gearbeitet hast und genau das ist es ja, ne? Dass leider wirklich so ist, dass die Schule uns was ganz anderes beigebracht hat, weil die Schule hat angefangen, uns schon beizubringen, ich habe gesagt, setzen und das sitzt so lange, bis es klingelt, ja, und du hast nicht aufzustehen, obwohl dein Körper vielleicht sagt, gerade als kleines Kind, hey, ich brauche ein bisschen Bewegung und da fängt es für mich ja schon an. Man gewöhnt uns daran, das zu tun, was andere sagen und gar nicht zu hinterfragen, ob das unsere Natur ist oder nicht, oder das ist, was ich oder meine Körper, meine Seele gut tut oder nicht. So, und jetzt bin ich in mein Ärger drin, weil ich das machen muss, was andere sagen. Geht's mir gar nicht gut. Was passiert? Dann motze ich mit anderen rum oder schreie ich mit anderen rum oder was auch immer.
Da kommen in der Gegenwart die Ängste. Und das ist ja eines auch der Thema, die Zeit wieder, weil wir ja mit den Konsequenzen denken und ja, ne, ich glaube, ist es zu verstehen, oder?
Also Angst war schon immer der größte Hemmfaktor in unserer Entwicklung. Und es geht eben jetzt darum, diese Angst aufzuheben oder umzuwandeln. Und das schaffe ich, wenn ich selbstbewusst bin. Wenn ich mich wirklich mit dem, wie und was ich bin, annehme, und liebe und dann wirklich gerade wie ein Baum stehe und sag, okay, was möchtest du? Dann mach es. Niemand kann mich beschimpfen und beleidigen, wenn ich dagegen Einspruch einlege und wenn ich sage, okay, das ist seine Wahrnehmung, ich erlaube ihm diese Wahrnehmung. Ja, aber ich weiß, ich kann es sein, aber aktuell bin ich es nicht.
Musikpause, glaube ich. Wie dürfen wir haben? Du hast was mitgebracht. So, ich drehe mal kurz das Mikrofon zum Mund. Und als ersten Song haben wir den Wonderful Song von Don't Worry, Be Happy. Und Musik ab, bis gleich.
One, two, three. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, a beautiful night. Walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland.
Build a snowman and pretend that he is passing around.
He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town.
Later on, we'll conspire
as we dream by the fire
to face all the
afraid the blends that we made.
Walking in a winter wonderland. Circus clown.
No, we'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kid is knocking down. When the snows ain't as thrilling,
blow your nose, get to chilling.
Oh, we'll frolic and play the Eskimo way.
Walking in a winter wonderland. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry,
don't worry,
be happy.
Don't worry, be happy now.
Und da sind wir wieder zurück hier mit Elri. Vergangenheit ist die Gegenwart und Zukunft, so das Thema. Morgen sind wir auch online. Peter Koller ist bei uns. Und Peter Koller ist Schamane und er bringt das Thema morgen mit Haus der Begegnung. Ich freue mich. Ja, Elri, ich schaue mal in der Runde. Vielleicht gibt es ja auch Wortmeldungen zu dem heutigen Abend. Nochmal hallo da draußen an den Boxen. Außenchat ist geöffnet. Wir freuen uns. Einfach einsteigen und frag mal in der Runde. Waldfee, Germane, Frank 1958 ist ja bei uns. Und auch der Adrian Gunther ist bei uns. Ja, gibt es ein paar Wortmeldungen von euch? Na, da kommt nichts. Ja, Elri, dann steigen wir doch mal weiter ein. Was hat das Thema noch in sich, so sage ich mal? Wir haben vorhin die erste, so sage ich mal, den ersten Block über die Erfahrungen von Situationen überwiegend auch gesprochen. Und ich denke, wir sind eine geprägte Gesellschaft auf jeden Fall. Und ich denke, dass der Mensch zu sehr stark die Zeit immer im Fokus auch hat. Und wie wollen wir uns lösen von einer Zeit? Wir haben eine Uhr mittlerweile, wir haben Termine, ja, wir sitzen so im Kopf irgendwo drin. Lösung, haben wir auch vorhin gehört, werden ja auch die Kinder, indem wir den Kindern das Lernen anders widmen, so dass wir eine Gesellschaft neu strukturieren können. Jedoch wissen wir auch, dass das Schulsystem auf der einen Seite steht. Die Zeit, die alten Wurzeln zu erkennen, loszulassen und neue Wege zu gehen, das ist der richtige Weg, aus der Gegenwart in die Zukunft zu gehen, das Alte zu erkennen, haben wir ja gesagt, Erkenntnis, und dann genau die Waage hinzubekommen, aus dem Nulllinienbereich neu zu gestalten, in die Positivität vielleicht einzutauchen, mal mit meinen Worten so formuliert. Elri, dein Mikrofon, schön, dass du da bist.
Ja, übrigens fand ich das gerade ganz toll, dass das Weihnachtslied kam, denn es geht ja darum, wir haben irgendwie das Gefühl, eingefroren zu sein. Und dann kommt aber, wenn ich Be Happy singe und mich danach bewege, dann komme ich aus meiner Starre, meinem Eingefrorenen heraus, um dann wirklich wieder lebendig zu werden. Und das ist, glaube ich, auch so eine Qualität der heutigen Zeit. Mit dem anderen, mit Zukunft. Also ich bin ja immer noch der Auffassung, dass wirklich, und das habe ich also auch in meinem Leben festgestellt, diese hermetischen Gesetze wirklich ein generationsübergreifendes Thema ist. Wir sind das Oben und das Unten. In mir ist sowohl die Kraft der Sonne, ich kann Liebe ausstrahlen und Wärme, ich kann aber auch die Schattenseite in mir betrachten, die Qualität vom Mond. Ich kann aber auch hingehen und wie ein Mars kraftvoll in dieser Welt wirken. Oder ich werde mal ganz weich und sanft und habe dann diese Venus-Energie. Das ist ja das, was unsere Vorfahren schon festgestellt haben und was ja auch im Maya-Kalender deutlich rübergekommen ist. Ja, oder nimm das Horoskop. Ich werde mit einer bestimmten Energie geboren und andere Energien können in mir eine Veränderung bewirken. Und das wird auch künftig so sein. Wir sind heute eine hochindustrialisierte, digitalisierte Welt, in der wir hier in Deutschland leben. Aber gehe ich einfach mal nach Südamerika, was habe ich da? Da laufen noch Menschen nackt durch den Urwald, haben vielleicht noch irgendwie ein Blatt wie Adam vor ihren Genitalien. Und sie leben auch in dieser Welt und sie sind glücklich und zufrieden. Also das ist das, was auch künftig der Fall sein wird. Wir werden immer Menschen auf unterschiedlichem Evolutionsstand haben und wir brauchen sie als Vorbilder, um es erkennen zu können. Also auch mit der Schule. Wir haben dann Schulen, die für die Menschen sind, wie zum Beispiel die Chetin-Schule in Russland, wo ich also auch bestimmte Fähigkeiten weiterschulen kann, in Richtung Parapsychologie tätig sein kann, wo mir über meine Gedanken meine Zähne wieder nachwachsen. Wir brauchen aber auch jemanden, der eine feste Struktur braucht, der gezügelt werden muss, um andere zu schädigen. Wir brauchen weiterhin die Vielfalt.
Ja, aber Sie sind ja in den Strukturen aufgewachsen, die richtigen Strukturen neu zu legen. Aber wir zeigen ja lieber mit dem Finger. Also irgendwo ist da was entgleist, wenn man in die Gesellschaft schaut. Also ist das Geld so wichtig, dass wir das Geld so mit den Löffeln essen und dafür sogar Lug und Betrug und alles Mögliche damit anstellen? Und die Erkenntnis sagt doch, das ist doch pervers. Und das würde doch sofort noch an jeder normal denkende Mensch beenden letztendlich. Nur wir können das nicht beenden, weil wir in diesen Strukturen des Geldes, der Abhängigkeiten so stark drin fixiert sind, dass wir auf solche Ergebnisse kommen, indem wir den anderen mit dem Finger zeigen und Teil und Herrsche betreiben. Und das darf beendet werden, um das Neue begrüßen zu dürfen. Dafür braucht man aber die Menschen, die Erkenntnis und auch den Wegbereiter, das tun.
Auf diesem Erkenntnisweg sind ja auch schon einige. Und es gibt ja auch mittlerweile Initiativen in Österreich, der Schweiz und auch Deutschland, die eine andere Schule in die Welt bringen möchten. Wir haben ja schon demokratische Schulen, die sind, glaube ich, mittlerweile auch seit 20 Jahren zugelassen, wo ich etwas freier und selbst arbeiten kann. Jetzt kommen immer mehr Eltern zu diesem Wunsch, meine Kinder mögen da bitte auch unterrichtet werden. Sie mögen bitte den Raum bekommen, den sie benötigen, um ihre Erkenntnisse gewinnen zu können, um sich entwickeln zu können. Manche sind Spätzünder, manche schaffen es immer ganz schnell. Und wirklich die Gefahr ist immer, wenn ich verallgemeine, nicht alle Eltern wollen das so. Dann haben sie eben diesen Wunsch und möchten andere Erfahrungen sammeln. Und dann müssten wir aus unserer Liebe heraus jenen Menschen auch diesen Raum geben. Das war früher schon so, ist es heute so und es wird künftig so sein und muss so sein, weil wir sonst keine Erkenntnisse über uns machen können. Es sei, und wir müssen auch damit leben, dass wir eben mit zunehmender künstlicher Intelligenz auch immer mehr humanoide Roboter heranziehen, weil wir immer diesen Ausgleich brauchen, diese Polarität.
Haben in China noch unter dieser totalen Kontrolle, hat man da überhaupt noch die Menschlichkeit, die Erkenntnis? Oder lässt man die Erkenntnis schon ganz an die Seite, weil wenn man Erkenntnis nach außen lebt, die Angst schon wieder im Vordergrund stehen kann?
Also da ist schon wieder in China. China ist ein riesengroßes Land. Ich habe es selbst bereist. Und auch da habe ich die Vielfalt festgestellt. Ich bin in Millionenstädte gewesen, wie Shanghai und auch in Peking. Und es war ein riesengroßer Unterschied zu der Bevölkerung auf dem Land. Die haben eine ganz andere Einstellung zum Leben gehabt als diese Menschen in den Großstädten. Und wenn ich das heute auch in Deutschland sehe, dass immer mehr in die Städte strömen, aber möglichst vielleicht am Rande in der Natur leben, aber diesen Luxus der Stadt genießen wollen. Auch da, es gibt solche und solche. Es gibt noch Menschen, die in ihren Dörfern glücklich und zufrieden sind.
Ja, ich bin sehr zufrieden, auf dem Land zu leben. Also, da das China 3.0 meinte ich jetzt, man weiß, dass da eine totale Überwachung ist mit RFID-Chips. Man kommt noch mit dem Handy, Fingerabdrücke und solche Identifikationen aus. Man hat eine totale Kontrolle. Und das ist ja ein Teil der Menschheit, was noch nicht bei uns ist, hoffentlich auch nie kommt. Da geht's dann in die Ängstlichkeit rein. Es ist ja die Frage, was das Kollektiv hier umsetzt, so sage ich mal. Was natürlich, wie wir heute schon gesagt haben, Kollektiv, von wem wird das Kollektiv geleitet und welche Position haben die Menschen? Und daher auch die berechtigte Frage, China 3.0, gewisse Gebiete gibt es in China, die völlig überwacht sind. Und dementsprechend ist die Frage, haben diese Menschen überhaupt noch Erkenntnis? Reden sie überhaupt noch über Erkenntnis oder ist das auch schon wegtrainiert worden?
Oh, das ist teilweise wegtrainiert worden. Es ist aber teilweise ein Ausdruck der Bequemlichkeit. Und wenn ich daran denke, wie gedankenlos auch wir in Deutschland Jugendliche solche Medien nutzen, ja, wo die überall rumturnen im Internet oder jetzt auch zunehmend spielsüchtig werden, Alkohol und was nicht alles, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch da ist im Grunde genommen die Kontrolle schon da, aber ich entscheide darüber, ob ich das möchte oder nicht. Und die Kinder und Jugendlichen, die sich nicht in dieser digitalen Welt aufhalten, die müssen damit leben, von anderen ausgelacht zu werden. Das sind Außenseiter. So wie ich eben als Kind gelernt habe, ich bin als Bastard ein Außenseiter in dieser Gesellschaft, weil ich einer Gruppe angehöre, die von der Mehrheit nicht akzeptiert wird.
Hallihallo, wir sind nicht alleine. Mal schauen, ob wir eine Stimme hören dürfen. Gunther, Adrian, Frank, Germane, Waldfee. Flacker, flacker, kein Mikrofon heute, keine Stimme von euch, das gibt es ja gar nicht. Na. Hallo, ihr seid nicht allein. Ja, ist so, Elri, ich hätte das nicht gedacht, dass nicht einer mal Hallo sagt heute Abend, aber ja, es ist so. Anscheinend sind wir gut am Erzählen, am Reden.
Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich dir zugestimmt habe, dieses Interview zu geben. Denn es ist also auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Manche fühlen sich mit diesen Informationen, mit diesen Erfahrungen von mir total überfordert und verfallen dann also ins Schweigen. Und von daher, ich hoffe einfach nur, dass ich für die einen oder anderen einen Denkimpuls geben konnte. Eins möchte ich allerdings auch nochmal aufgreifen, das, was vorhin die Tünde erzählt hat mit diesen Gedanken. Ich denke da an den Talmud. Und der Talmud ist die Auslegung der Tora. Das ist ja die Religionsgrundlage des Judaismus, also des Judentums. Und die Tora ist eigentlich die 5 Bücher Moses, Christentum, das Alte Testament. Also wir Christen sind ja auch Juden, weil wir nämlich an die Religion der Juden mitglauben. Aber in diesem Talmud steht nämlich ein ganz interessanter Ausspruch, der mich immer fasziniert hat. Und der lautet, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das ist das, was wir jetzt wirklich lernen dürfen, dann die Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir weiterhin in dieser Sklaverei bleiben, dann werden wir weiterhin diese sogenannten Opfer sein. Aber im anderen Fall herum bin ich als Opfer, aber auch Täter, denn ich lasse mich ja in dieser Gefangenschaft. Ich mache ja gar keine Anstalten, aus dieser Gefangenschaft herauszutreten. Und da denke ich daran, vielleicht hat der eine oder andere das auch gelesen, von Platon, diesem griechischen Philosophen, das Höhlengleichnis. Vielleicht kennt denn ja jemand. Weiß ich nicht, kann sich ja mal jemand zu melden.
Nee, ich kenne es leider nicht. Ich weiß nicht, ob jemand anderer von euch kennt.
Ui, heute sind wir extrem interaktiv unterwegs, aber das ist alles gut. Ja.
Ja, okay, gut. Dann möchte man mich gerne reden hören. Ich weiß, ich habe eine ganz schön sympathische Stimme und man möchte gar nicht mehr aufhören, mir zuzuhören. Das ist jetzt mein Ego. Halleluja, Kuckuck. Okay, also ganz kurz beim Höhlengleichnis von Platon. Es ist eine Höhle und in der Mitte sitzen nebeneinander Menschen, gefesselt und angekettet, und die schauen die ganze Zeit nur auf die Felswand. Hinter ihnen brennt ein Lagerfeuer und dahinter spielt sich das Leben ab. Und jetzt sehen sie natürlich durch das Feuer, sehen sie nur den Schatten an der Wand. Und da sie angekettet sind, haben sie nur eine Wahrnehmung dieser Realität. Das andere, was da hinten ist, ist für sie ausgeblendet, das ist ihnen fremd. Und wie viele haben denn den Mut, sich jetzt aus dieser Kette zu lösen, um mal zu sagen, ah, ich schau mal nach hinten, was da überhaupt läuft, um zu erkennen, woher das denn eigentlich kommt. Und das bereitet uns Probleme. Das bereitet Mut, wirklich auch mal den Blick für etwas anderes zu öffnen und nicht hinzugehen und sagen, ja, ja, ich sehe etwas, aber nicht jeder sieht etwas.
Ja, das ist tatsächlich so, dass sehr viele Menschen eine sehr beschränkte Wahrnehmung haben. Aber das ist auch der Gewohnheit, dass die gar nicht gelernt haben, nach rechts und nach links zu schauen. Was könnte da noch sein? Ja, das geht so weit sogar, dass es gesagt wird. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, ich kriege das nicht ganz zusammen, aber es geht darum, dass etwas, was du nicht kennst, wirst du auch nicht sehen. Also selbst wenn es jetzt da ist, wenn du es nicht kennst, dann merkst du gar nicht. Ne? Du weißt, hast keine richtige Wahrnehmung dafür, wenn du nicht weißt, was das ist. Oder siehst du als was anderes, was du kennst halt, und erkennst du es nicht, was es wirklich ist.
Das ist ja genauso, wenn ich durch den Wald spazieren gehe oder überhaupt hier durch die Welt laufe. Wenn ich mich wirklich hinterher frage, was habe ich gesehen? Wie viel kann ich davon wiedergeben? Was habe ich wirklich wahrgenommen? Mit wie viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gehe ich denn überhaupt durch diese Welt? Und bin ich bereit, dafür meine Augen zu öffnen? Wenn ich ein Kind bin und neugierig durch diese Welt laufe, dann sehe ich die Ameisen unten auf der Straße laufen, dann sehe ich auch den Müll, dann erkenne ich Menschen, die langsam gehen, die schneller gehen. Ich bestimme aber darüber, wie und was ich dann sehen möchte.
Ja.
Ja, also das ist, ich muss sagen, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mal gearbeitet habe als Croupier, und da war es sehr oft so gewesen, dass ich einfach unterwegs war in die Stadt, schnell was erledigen, schnell was einkaufen, schnell, 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 Und da habe ich tatsächlich manchmal sogar Menschen nicht wahrgenommen, die mir danach gesagt haben, ich habe dich in die Stadt gesehen, aber du hast mich gar nicht gesehen. Ja, ich habe dir zugewunken, ne? Und so. Ja, und das ist tatsächlich so, dass man manchmal so mit seiner, sage ich jetzt mal, Mühle beschäftigt ist, dass man gar nicht sieht, was rechts und links ist. Ne? Und das ist eigentlich schade, weil da geht das Leben an uns vorbei.
Eben, und genau diese Situationen tragen dazu bei, dass es Menschen gibt, die keine Bewusstseinserweiterung erleben werden, weil sie sich wie diese Gefangenen in der Höhle bewegen. Und darum werden wir das auch künftig haben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Eltern hier auf die Barrikaden stehen und versuchen, ihren Kindern einen anderen Lebensraum zu schaffen. Aber wenn ich das wirklich so mal überlege, prima Daumen, es bleibt noch nicht einmal 5% der Gesamtbevölkerung. Und darum bin ich der Meinung, dass sich also auch künftig nichts ändern wird. Es wird sich der Zeitraum ändern oder die Zeit. Es werden sich die Namen ändern und die Personen. Aber von der Grundsubstanz her werden wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, immer etwas dazu zu lernen, damit eben diese Spätzünder auch diesen Bewusstseinsschritt machen können. Das ist eigentlich der Content meiner Aussage, dass eben die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft ist.
Ja, ich kann dir schon folgen, dennoch vielleicht bin ich halt, sage ich jetzt mal so, doch ziemlich starker Optimist und ich hoffe, schon, dass das, was wir da lostreten, also alle, die eben sich wünschen, dass das ja alles so gelebt wird, wie in Liebe, in Frieden, Natur schützend, Tiere schützend, und das sind das sind mehrere Menschen, die diesen Weg gehen, und einige, die nicht gehen, es gibt sehr viele davon, die gehen würden, aber die trauen sich nicht, weil eben sie das Gefühl haben, sie wären damit alleine. Und sie, Und wenn wir aber schaffen, denen zu präsentieren, dass wir gar nicht so wenige sind, und vielleicht sind wir nur 5%, vielleicht hast du recht, aber vielleicht sind wir auch 10, weil wir nämlich selber jetzt noch die anderen nicht sehen, weil wir uns nicht verbunden haben, sozusagen.
Ja, richtig. Und wir haben aber jetzt diesen Konsens. Das Problem besteht darin, dass Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind, der Meinung sind, alle anderen müssten das doch auch. Warum machen die das denn nicht? Dann bin ich wieder aus dieser Liebe heraus, weil ich Menschen zu einer Handlung zwingen möchte, im Grunde genommen, wozu ihnen die Fähigkeit fehlt. Ich sehe darin immer, als wenn ich also ein Kind in die Welt setze und dann nach einer Woche erwarte, dass es auf 100 Metern einen Weltrekord läuft. Jedes Kind, jeder Mensch braucht Zeit für eine Entwicklung. Und wir können da unterstützen, indem wir ihnen auch diese Zeit geben. Das ist zum Beispiel auch ein Gedicht, Toleranz. Lass dem anderen die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen. Lass ihm Ruhe, lass ihm Zeit, die Welt aus seiner Sicht zu sehen. Weißt du denn, ob dein Weg richtig für den anderen wohl sei? Was für dich vielleicht noch wichtig, ist bei ihm schon längst vorbei. Drum dräng ihn nicht nach deiner Norm, seine Welt sich zu gestalten. Auch er hat eine rechte Form, um sein Leben zu erhalten. Zwing ihm nicht dein Wissen auf, das du selbst nicht recht verstehst. Lass ihm seinen freien Lauf, wenn du gemeinsam mit ihm gehst. Hör auch des anderen Meinung an, erdrück sie nicht mit deinem Sprechen und ist selbst bitterer Wermut dran, sei stets bereit, auch zu vergessen.
Ja, sehr schön. Wer hat das geschrieben?
Das war meine Wenigkeit vor vielleicht 35 Jahren.
Wow. Ja, super. Wow, hat Klaus gerade gesagt.
Ja,
ist immer noch up to date.
Ich habe eine Frage. Ich habe da immer irgendwie eine Frauenstimme, die mir irgendwas erzählt. Was hat das auf sich?
Da haben wir was vergessen einzustellen, aber das können wir ganz schnell machen. Wenn du oben auf das Wort Konfiguration klickst, nimmst du den Hakentext zur Sprache bitte raus. Dann sollte alles erstmal ruhig sein. Dieses Programm ist für die Blinden geschrieben. Das heißt, die können da sehr viel mit anfangen. Es ist vorprogrammiert und wir sehen, dürfen das dann noch für uns Sehende herrichten. Ja, da gibt es denn die Einstellungen. So, ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist, wenn du das gefunden hast.
Also ich habe jetzt gelauscht und ich habe das dann auch umgesetzt und ich warte mal, ob die Dame sich nochmal bei mir meldet.
Dann liebe Grüße an die nette Dame im Hintergrund. Ja, Elre, ja, die Welt ist verrückt. Wir dürfen uns verrücken. Ich sag immer, das große Übel ist immer noch das Geld, sage ich immer noch, weil wir unsere Programmierung auf unser Verstand ausgerichtet haben. Die Abhängigkeit ist da, Erkenntnis ist auch da, wird aber zu wenig greifbar umgesetzt. So erkenne ich die Zeitlinie im Moment. Du hast die Mayas angesprochen, du hast heute auch die Horoskope angesprochen. Wir Menschen sind im Glauben, aber wir wissen nicht wirklich. Und das, was wir wissen, ist das, wo wir leben und unsere Wahrnehmung nach außen trägt. Vielleicht liege ich damit richtig.
Das ist richtig. Und was wirklich immer entscheidend für mich war, ist, dahin zu kommen, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Ich bin jetzt hier mit euch zusammen und ich möchte euch meine ganze Aufmerksamkeit schenken und nicht gleichzeitig irgendwo meinen Kuchenteig rühren, die Kaffeemaschine vorbereiten oder daran denken, was ich morgen alles am Schreibtisch abzuarbeiten habe. Und dadurch habe ich also auch keinen Druck. Und das Geld, es ist wirklich, wir haben durch diesen Materialismus wirklich diese Menschlichkeit auch oft verloren, weil wir uns über materielle Werte definieren, unseren Wert in Häusern angeben, in Autos, Reisen und. Das war früher überhaupt kein Thema. Das spielt auch bei den Naturvölkern noch eine untergeordnete Rolle. Und darum wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir mal kein Geld mehr hätten. Aber dann brauchen wir eine Alternative, denn ohne Geld kann ich keine Nahrung kaufen.
Ja, müssen wir denn Nahrung kaufen? Wozu brauchen wir denn Geld? Also in der jetzigen Zeit brauchen wir das noch, weil wir so in der Norm uns gefestigt haben, leider. Wenn wir ein Tauschmittel haben, einen 100-Euro-Schein, der nur 100 Euro ist und keine Zinseszins hat, sieht die Sachlage ja schon ganz anders aus. Und wenn man ehrlich ist, dann tauscht man ja. Und das ist ja dann schon die Frage, warum brauche ich dafür ein Papiergeld oder irgendwas in der Hand, um was zu honorieren. Die Welt kann doch funktionieren. Genauso ohne Geld, wie sie jetzt funktioniert. Genauso. Wir brauchen nur keine Beachtung mit dem Gelde geben, alles umsetzen und würden dadurch sogar noch viel mehr Potenziale angstlösend die Menschheit mehr befreien von den Ketten, wie sie bisher gelebt haben, möglicherweise.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch das Geschenk gehabt in meinem Leben. Nach der Pensionierung habe ich nämlich dann eine Zeit lang keinen Cent Pension bekommen, wodurch ich obdachlos geworden bin. Ich konnte nämlich meine Miete nicht mehr bezahlen. Und ich hatte dann also noch die Möglichkeit, meine Sachen einzulagern. An die bin ich nicht mehr dran gekommen, weil ich auch dafür keine Miete gezahlt habe. Also habe ich angefangen, erst einmal Pfandflaschen zu sammeln. Aber die Unterbringung war immer etwas schwierig. Wo schlafe ich da? Ist das ein Schlafplatz eines anderen Obdachlosen? Wird er mich eventuell taktieren, weil ich einen Hausfriedensbruch begangen habe? Und aufgrund dieser fehlenden Finanzen und der geringen Ausbeute beim Pfand habe ich dann angefangen, mit Luft und Liebe zu leben und festgestellt, wenn ich in meiner Liebe bin, wenn ich in mir wirklich ruhe, dann brauche ich so gut wie keine Nahrung mehr. ich brauchte auch nicht mehr bei Beispiel viel trinken oder ich habe mich glücklich geschätzt, irgendwo Wasser zu trinken, weil mein Energiekörper kein Defizit aufgewiesen hat. Also konnte ich ohne Geld glücklich und zufrieden leben.
Ja, was will ich alles können? Ich sag ja, wir leben nur andere Dinge im Hauptfeld der Normalität, die wir als Menschheit genormt haben und leben, das Außen. Das ist momentan der Ist-Zustand. Adrian schreibt hier, dass nicht das Geld das Problem sei, sondern immer wieder das Wort der Persona. Okay, aber das Wort der Persona, das ist ja letztendlich dann im Hintergrund die Geschäfte, die damit gemacht werden. Das ist ja der Eintrag ins Register. Da sind wir wieder bei einer anderen Schiene und das sind dann halt die Firmen, der Staat, die Firmen, die damit dann Geld machen. Und genau das ist ja das, was ich meine. Und dieses darf nicht passieren, sowas, weil wir irgendwo in unserem Potenzialen von unten heraus viel besser uns strukturieren können, wie wenige über viele entscheiden. Die Basis ist doch wichtig. Ein starkes Immunsystem bedeutet doch auch, dass der Körper zusammenarbeitet und zusammen stark ist und nicht nur eine Zelle stark ist, sondern das Immunsystem. Das ist unser Körper. Und so kann man das auch betrachten. Viktor Schauberger sagt immer, die Natur kapieren und kopieren. Und da schaut der Mensch meines Erachtens viel zu selten hin.
Es ist einmal der Blick, der verloren gegangen ist bei einigen Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch die Prägung aus unserer Kindheit. Es sind teilweise auch die Gene, die mit zum Tragen kommen. Da könnten wir auch noch in die Thematik Karma mit reingehen. Denn wie hat das mal ein Bruder von mir gesagt, wenn er Stress mit meiner Mutter hatte, ich bin die Rache der Chromosomen. Und damit war das Thema erledigt. Meine Mutter hatte darauf keine Antwort, weil sie wusste, okay, dieser Junge hat ja tatsächlich von mir Anteile bekommen und auch von meinem Vater. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was aktuell ansteht, die Aufarbeitung vom Karma. Was habe ich aus meiner Vergangenheit, von meinen Vorfahren noch aktuell in mir, was mein Leben prägt? Und wie kann ich das also auflösen, dass ich ein anderes Leben leben kann?
Wie finden die Menschen den Weg dorthin, dass sie das Gefühl oder das, was du gerade gesagt hast, mit den Ahnen, wir wiederfinden?
Also mir, ich hatte bei Mörders kurz nach der Wende 1990 haben wir ein Schreiben bekommen aus den alten Bundesländern, aus Mecklenburg-Vorpommern, dass sie bei einem Toten ein Schreiben gefunden haben von meinem Vater mit der Anrede, liebe Onkel, liebe Tante. Und sie sind davon ausgegangen, dass mein Vater Verwandtschaft ist, der erbberechtigt wäre. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon tot, meine Mutter hatte keine Erinnerung. Und wie so oft hat dann die Familie entschieden, Ellen, komm, da musst du mal ran, find mal heraus, wie wir mit denen verwandt sind. Das war der Grundstein dann für die Ahnenforschung. Und im Rahmen dieser Ahnenforschung habe ich dann also verschiedene Parallelen zu meinem eigenen Leben gefunden. Beispielsweise eine Schwester meiner Oma ist zum Anfang der 40er von Allenstein nach Pirna, südlich von Dresden, transportiert worden, dort untersucht, in den Keller geschickt worden, vergast und verbrannt worden. Sie war eines der ersten Opfer vom T4, diesem Euthanasieprogramm. War also für verrückt erklärt worden. Und das kam mir dann zugute, als ich pensioniert wurde, da sagte ich, meine Güte, ich versuche mich jetzt genauso für bekloppt zu erklären und mich irgendwie auszuschalten, aber die schicken mich nicht in den Keller und wiederholen das Spiel mit meiner Tante. Nein, ich habe das Ganze aufgelöst und ich werde überleben. Das ist mal so als ein Beispiel, wie ich dieses Karma aufgelöst habe.
Ja, also ich denke, dass es wirklich dort anfängt, dass man die Selbstverantwortung übernimmt, also die Selbstverantwortung für sein Leben übernimmt. Und ab dem Moment, wo man das wirklich versteht, heißt es noch immer nicht, dass man es wirklich immer übernehmen kann, aber man merkt es, wenn man es nicht tut, ja, weil man kriegt das ja sofort mit, wenn man weiß, okay, da fühlt man sich als Spielball, sage ich jetzt mal, oder halt eben unmächtig. Also du hast ja sehr viel erzählt von deinen, Vergangenheit und Kindheit und so. Und ich will bei mir jetzt nicht tief reingehen, ist ja auch nicht meine Sendung. Nur so viel sagen, dass ich auch keine schöne Kindheit hatte, sage ich jetzt mal so. Mein Vater war wirklich ein Tyrann und was er gesagt hat, das war Gesetz. Das langt, wenn ich so viel dazu sage. Und ich habe als junge Frau dann sehr lange den Schuld, wenn ich mein Leben nicht hinbekommen habe und mich nicht glücklich gefühlt habe, ihm gegeben, obwohl er weit weg war, Kilometern, 100.000 Kilometer, eigentlich 1.000 Kilometer weit weg war, immer noch das Gefühl der Unmacht gehabt. Genau denselben Gefühl als ein kleines Kind, wo ich dann wirklich Unmacht hatte. Also da konnte ich mich ja wirklich nicht wehren. Aber als Erwachsene kann man das erst ablegen, wenn man sagt, okay, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann liegt es jetzt nicht mehr an meinem Vater, weil er damals das und das oder nicht getan oder getan hat oder nicht getan hat, sondern weil ich mir jetzt diese und diese Gedanken mache und ich nicht loslassen kann, sozusagen von der Vergangenheit.
Ja, aber das ist ja auch, das kenne ich übrigens auch, also Gewalt ist damit auch ein Thema. Ich spreche über meine Biografie, weil das die Grundlage dafür war, diese Erkenntnisse gewinnen zu können. Und wenn ich immer nur ein Vorbild habe und immer dieselbe Erfahrung mache, dann ist es das, was eben auch im Talmud kommt, es manifestiert sich, es wird zu einer Gewohnheit. Wenn ich dann den Raum wechsel, mit anderen Menschen zusammen bin, andere Vorbilder bekomme und sehe, oh, da ist einer, der macht das auch so und die hat aber so und so reagiert. Oh, das probiere ich jetzt auch mal. Ja, das will ich jetzt auch. Grenzen setzen, loszukommen von dieser alten Verhaltensstruktur. Das ist die Chance der Vielfalt in unserer Welt. Und ich wünsche dir, dass du noch von vielen solcher Erprägungen und Erlebnisse Abstand nehmen kannst und das Ganze in eine andere Richtung lenken kannst und sagen kannst, ich bin jetzt mit mir und mit meinem Leben glücklich und zufrieden.
Also ich sehe das ja so, dass ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dieser Erde, also meine ich jetzt Mensch, ja, wirklich immer, also ich meine jetzt immer glücklich ist und zufrieden mit der Welt und mit sich ist. Das glaube ich nicht, dass es so ist. Aber einfach nur zu wissen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht glücklich oder verärgert oder sonst was, aber das geht vorbei und dann bin ich wieder glücklich, weil das und das einfach schön ist im Leben. Und einfach nur diese Kleinigkeit, wenn man das sich merkt, okay, auch dann, wenn es nicht so toll ist, einfach zu wissen, es gibt aber noch eine andere Seite, gibt uns schon die Mut, den Ärger halt einfach loszulassen und zu gucken, was gibt's denn doch noch, was Schönes.
Eben, und es gibt so viele schöne Dinge, die ich manchmal übersehe, weil ich in diesem anderen Gefühl stecken geblieben bin oder gerade noch drin stecke. Und so, wie wir die Vielfalt vom Wetter haben, wir haben Sonne, Regen, Sturm, Wind, Frost, so ist auch mein Leben. Und je nachdem, womit ich in Resonanz gehe, in welcher Umgebung ich mich aufhalte, werde ich immer wieder diese Erfahrungen machen. Und da ist die Achtsamkeit, mich möglichst von dem fernzuhalten, wo ich genau weiß, es würde mich in eine andere, in eine tiefere Etage hinunterziehen.
Ja, also wir sollen, oder was heißt sollen, ja, jeder für sich gucken, dass er in Selbstverantwortung geht und dass er sein Leben, also dass er selber zufrieden ist, und wenn ich zufrieden bin, dann, ja, wie soll ich sagen, nur wer glücklich ist, kann glücklich machen, ja.
El Rey, wir haben noch einen Musiksong, einen kurzen. Wolltest du was dazu sagen?
Du meintest jetzt den von Friday for Future, ne?
Bei mir heißt der Song Momento, Final Clip, Song for the Climate, genau. Das wird so sein, Belgium.
Ja, genau, das ist es.
Dann spielen wir den mal ein, Musik ab und bis gleich. Ich habe mal das lange Klatschen abgestellt. Es ist ein toller Song, die Melodie bekannte ich. Es geht um das Klimabündnis bei dem Lied. Ich weiß nicht die Übersetzung. Vielleicht kannst du uns was verraten, liebe Elre. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin, die Elre? Wo hat sie sich hin versteckt? Elre verließ den Server. Er hat wohl einen Disconnect. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder auf den Server rein. Ja, ich frage mal hier in der Runde, hier ist noch die Waldfee da, der Franz ist da. Ja, es geht heute um Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und ja, wie wir uns sehen, wie wir uns spüren und wie wir denken, wie wir im Kopf sind oder was auch immer. Und ich sehe, der Frank ist da, Franz Reutinger, guten Abend.
Ja, grüß euch alle zusammen. Hört ihr mich?
Wunderbar.
Sehr gutes Internet heute, super. Ja, ich habe jetzt da diese schöne Sendung mitverfolgt von Elre. Und der Zusammenhang Vergangenheit ist Gegenwart und Zukunft, dieser Titel, trifft es sehr gut, gerade in Zeiten wie diesen, weil ich eine ganz andere Geschichte habe als Elre. Also ich bin ein selbsthafter Typ. Seit Jahrhunderten, meine Ahnen sind immer in diesem geografischen Raum, ein Umkreis von 100 Kilometer gewesen, und es ist eine ganz andere Geschichte, als Ältere es mit ihren Ahnen gemacht hat, und es geht um das Ahnen-Thema und das Gefühl der Ahnen, und da kann ich sehr gut mit ihr auf ihre Weise und auf meine Weise. Und Corona als Krönung der Erkenntnismöglichkeit, um das Gefühl der Ahnen zu realisieren und auch zu transformieren, ist sicherlich ein großer Punkt, den ich speziell oder meine Umgebung ausgesetzt ist. Weil im Prinzip, also von meinem Dafürhalten, jetzt in unserem Bereich oder auch Österreich-Bereich, 200 2100 Gemeinden haben wir, Bürgermeister haben wir, mit Gemeindeärzten und Schuldirektoren plus Anhang und so weiter. Von diesen 2200 oder 2000 Bürgermeisterebenen und Führungsebenen, Obrigkeitsebenen plus Mittelmanagement hat sich bis jetzt keiner gerührt. Keiner hat seine Schäfchen zusammengetrommelt und Pro- und Contra-Diskussionen in diesen gewaltigen Zeiten organisiert, sondern diese Obrigkeit, dieser nationalsozialistische Gedanken der Obrigkeit, der Führungsebenen, ist von den Ahnen noch nie aufgelöst worden. Und die Obrigkeitshörigkeit in meinem Bereich, die diesem Wahnsinn gefolgt ist, wurde auch nicht aufgelöst. In meiner Umgebung ist jetzt die Impfhysterie ausgebrochen. Alle haben sich angemeldet. Viele sind schon geimpft worden. Und es gibt keine Erkenntnis derzeit. Aber der Druck steigt. Und die Erkenntnismöglichkeit durch den wahnsinnigen Druck, den die Ahnen nicht aufgelöst haben, diese fürchterliche Situation in Mittelerde, glaube ich, sind wir auserkoren, dass wir die Repressionen, siehe Tirol, siehe Abriegelung von Schwarz, es wird sicherlich die Abriegelung von unserer Gegend, von unseren Bezirken kommen, wo sie zusammengetrieben werden, verbal und PR-mäßig. Und der Volkssender und die Volksfernsehberichte werden die Leute gängeln, wie seinerzeit von der Gestapo und SA und die Obrigkeit über die Bürgermeister gegängelt wurde. Also Corona, eine gewaltige Möglichkeit.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Der Erkenntnis.
Ja, da ist der lange Fernflug von der OK Airline wieder gelandet. Die LRE ist wieder bei uns. Und der Franz hat gerade gute Worte zu deiner Sendung schon genannt. Jetzt LRE ist wieder bei uns. Ja, das zu wiederholen ist schwierig, Franz, aber du darfst gerne nochmal, LRE, gerne mit deinen Worten nochmal kurz was sagen.
Ja, grüß dich, LRE. Hier spricht Franz.
Ja, grüß dich, Franz. Schönen Abend.
Schönen Abend auch dir, danke. Ich habe die schöne Sendung verfolgt und diese ehrliche Darstellung deines Werdeganges, des intensiven Werdeganges. Ich danke dir dafür, gewaltige Impressionen, wenn ich mich so reinfühle. Ich bin natürlich ein Gegenpol von dir. Meine Ahnen sind hunderte Jahre hier in Österreich, im Umkreis von 100 Kilometer, immer sesshaft geblieben und ich bin es auch. Also eine andere grundsätzliche Ausgangssituation. Und mir hat sehr gut gefallen, dass du hier deinen Titel gewählt hast. Vergangenheit ist Gegenwart und Zukunft. Ich kann das nur hundertprozentig jetzt von diesem Sinn her unterschreiben. Vergangenheit ist wirklich die Gegenwart und Zukunft. Und um diese Vergangenheit, diese Ahnengefühle, die ja wesentlich sind und in uns sitzen und vorhanden sind und dass tatsächlich aus diesem Blickwinkel Corona in diesem Wahnsinn der Geisteskrankheit, die wir schon von 70, 80 Jahren erlebt haben, ich in meiner Umgebung, in der Nazi-Umgebung, sage ich ganz brutal, du in deiner Umgebung mit den Vertriebenen und mit den Wahnsinnigen, hier stattgefunden hat. Und es ist Corona tatsächlich, dass die Vergangenheit aufbricht. Ich sehe das, wie viel auserwählten Gedanken unsere Führungsschicht über Bürgermeister hinauf hier umgesetzt wird, welche Obrigkeitshörigkeit hier in den Untertanen vorhanden ist. Und der Druck in Österreich steigt und der Druck wird immer mehr steigen. Und Corona ist tatsächlich die Krönung der Erkenntnismöglichkeit, um endlich dieses Ahnengefühl für viele, viele Menschen aufbrechen zu lassen, was tatsächlich der Unterschied ist zwischen ein Mensch zu sein, ohne Zugang zu seiner Seele zu haben, nach außen hin Papa Kurz und Mama Merkel hier als Götter anzuerkennen oder endlich ins Innere zu gehen, um den Schöpfungsgott oder Gottvater oder den inneren geistigen Zusammenhang zu erkennen. Ich danke für deine Sendung.
Ja, Frank, recht herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Und nebenbei, du hast auch ein Karma. Ich darf euch zum Beispiel an die K&K-Zeit erinnern, die euch auch geprägt hat.
Ja, natürlich. Also, wenn ich mit Klaus hier und da so spreche, Klaus als Zurgraster hier in Österreich, und ich dann oft gesagt habe, hey Klaus, wir befinden uns hier im tausendjährigen Habsburgerreich auf einem Boden mit viel gespeicherten Informationen der Situationen und welches Karma hier herrscht, da hast du vollkommen recht. Das ist ein eigenes herausforderndes Thema in diese Richtung. Danke.
Und Frank, ich darf dir auch danken, denn wir beide haben es dann auch mit vielen anderen geschafft, dass diese alte Konkurrenz zwischen den Preußen und ich bin ja Prus, ja, mit den Österreichern, mit den Habsburgern hinbekommen haben und dass ich heute nach Österreich und auch mittlerweile nach Bayern reisen kann, ohne dass ich vertrieben werde, weil ich ein scheiß Prus bin.
Ja, schön. Schön, schön, schön. Wobei meine Großmutter ja schon einen großen Anfang in dieser karmischen Auflösungsrichtung gemacht hat, seinerzeit vor 70, 75 Jahren, ja, als kleine Bäuerin, Alleinerzieherin von 7 Kindern. Also sie hat ja viele deutschstämmige Flüchtende, die ja von Osten gekommen sind, aufgenommen, obwohl 14 Leute in der Familie im Haus waren und dann noch einmal 14, 20 Leute aufgenommen hat als Flüchtlinge und sie versorgt hat einige Jahre. Und diese Menschen sind immer noch, wie ich ein kleiner Bub war, jedes Jahr dankend zu ihr gereist und haben sie besucht.
Bist du Frank, und das finde ich auch das Schöne, wir sind die Multiplikatoren. Wir haben angefangen, diesen anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Wir haben Menschlichkeit gezeigt und damit können sie das weitergeben. Sie haben das kennengelernt, wie man miteinander umgehen kann. Und sie sind jetzt die nächste Generation, die das weitergeben können. Und so können wir das auflösen, beziehungsweise etwas verändern. Und das andere, wenn ich daran denke, die ältesten Menschenfunde sind 130.000 Jahre alt. So, wann haben wir denn die ersten Informationen über uns bekommen? Das war 3.000, 4.000 vor Christus mit den Ägyptern. Was hat sich in dieser Zeit alles verändert? Wie viel ist noch an Altem in der heutigen Zeit da und wie viel muss noch geschehen, um das umzuwandeln, um das zu ändern? Und ich glaube kaum, dass ich das in meinem jetzigen Leben noch erleben kann. Was ich machen kann, ist weiterhin meinen Beitrag leisten, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erkenntnissen da als Vorbild voranzugehen und ein Spiegelbild für andere zu sein, ein Guru in Anführungsstrichen, der ich aber nicht sein möchte.
Ja, genau das ist der Sinn der Sache, es weiterzuführen in der Verbindung mit den Menschen. Nur Corona als Krönung der Erkenntnismöglichkeit zeigt mir, dass die restlichen Nebelschwaden der alten Führungshörigkeit in meiner Umgebung als, ja, als tiefer Österreicher mit diesem Karma sehr stark aufzeigt, dass diese Nebelschwaden noch trotzdem stark vorhanden sind. Und das ist der Antrieb, trotzdem diesen Geist, den du ja auch vertrittst und ich auch, einfach weiterzuführen für meine Enkel oder meine Kinder oder Freunde, die es hören wollen.
Ja, und ich habe ganz bewusst dieses Lied von dieser Bewegung Fridays for Future genommen. Ich bin einmal dort gewesen und habe mir diese Jugend angesehen, angehört, die Plakate gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich gegruselt, dass diese Kinder dieser grünen Politik hinterherrennen, aber letztendlich diejenigen sind, die die Digitalisierung vorantreiben, die jedes Jahr ein neues Handy brauchen, möglichst noch ein iPad, damit man anerkannt wird, und die auf diesem Wege dazu beitragen, dass Frau Merkel in Brasilien und Bolivien gewesen ist, um dort Wirtschaftsverträge für deutsche Firmen abzuschließen. Denn wir brauchen für diese Digitalisierung, brauchen wir Lithium. Dieses Lithium ist in diesen Urwäldern, aber im Boden. Das heißt, dadurch wird der Urwald gerodet, damit wir dieses Lithium für die Handys bekommen, für die Laptops, für die künftigen E-Autos und. Und ich habe gesagt, wie schizophren muss ein Mensch sein, der auf der einen Seite für den Erhalt der Natur auf die Straße geht und teilweise in unflätigster Art und Weise auf die älteren Leute zugeht, die angeblich ja schuld daran sind, dass diese Welt oder diese Natur so zerstört wurde und nicht bereit sind zu sehen, dass sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ganze Urwälder abroden lassen und damit in großflächiger Form diese Welt zerstören.
Ja, das ist ganz klar, diese geisteskranken Zusammenhänge, die du schilderst. Aber trotzdem ist aus dieser Sicht für die jungen Menschen, die jetzt 15 Jahre, 10 Jahre alt sind oder in dieser Generation, in erster Linie einfach trotzdem meiner Meinung nach, was wir uns aber nicht wünschen, aber aufgrund des Karmas, was ja auf unserer deutschsprachigen Gegend liegt, dass es hier durch Coronas Thema und auch die Wirtschaftssituation, die jetzt heruntergeschraubt wird und so weiter, dass es einem zum Beispiel Blackout vielleicht irgendwann geben wird. Und wenn jetzt die KI und das Silizium und so weiter und Handys-Thema voranschreitet und es gibt dann diesen Energiemangel aufgrund der auslösenden Situation, in der wir uns hinbewegen, was sicher schmerzlich ist und schmerzlicher werden kann, glaube ich, dass durch einen Blackout, der anstehen könnte, weil das Bewusstsein, glaube ich, nicht, dass es quantensprungmäßig so weit springt, dass dies abgewendet werden könnte. Da bin ich eher Pessimist, dass aufgrund dieser elektrischen Energie-Blackouts ein großer Impuls gesetzt werden könnte, diese Fehlentwicklung einfach zu stoppen und dass es einfach gezwungenermaßen wiederum ein Impuls ist, back to the roots gehen zu müssen. Und es gibt sehr viele junge Menschen mit 5, 6, 10, 15 Jahren, die sind anders. Ich meine anders in dem Sinn, dass ihr Zugang zu der geistigen Welt oder seelischen Welt oder einfach schon besser ausgeprägt ist, als es vielleicht bei uns war oder bei unseren Ahnen oder Eltern. Das ist so meine Tendenz. Ein Neffe von mir, der 6 Jahre alt, sagte vor einiger Zeit zu mir, gell Franzi, wenn die Seele krank ist, wird der Körper krank. Und wenn die Seele sterben würde, dann wäre auch der Körper gestorben. Einfach in diesem kindlichen Zusammenhang. Und ich bin nur da gestanden und habe gesagt, ein 6-Jähriger macht sich solche Gedanken, die so tief sind vom Ansatz her, und sage, natürlich, also ein Hoffnungsschimmer für mich. Danke.
Das ist das Schöne an den Kindern. Wir haben auch, wenn ich das so zurückverfolge, bis zum 5., 6. Lebensjahr haben wir noch diese Anbindung. Wir sind noch in Verbindung mit unserer Seele, mit unserem Kosmos. Und dann beginnt es durch die Schulpflicht, dass wir wieder in Schablonen reingedrückt werden und uns selber nicht mehr leben können. Wir sind dann nur noch das Produkt der anderen und diese Erkenntnisse gehen uns zunehmend verloren. Von daher plädiere ich auch dafür, man sollte diesen Kindern den Raum geben, sich so entfalten zu können, wie sie es sich wünschen. Sie spüren sich ja. Sie wissen ja, was sie wollen. Und wenn sie Rumpelstilzchen spielen, gut, dann dürfen sie mal kennenlernen, was es bedeutet, nicht alles zu bekommen. Aber was hat die letzte Generation gemacht? Wie viele Schüler habe ich erlebt, die ihre Eltern massiv unter Druck gesetzt haben, weil sie unbedingt dies haben wollten und jenes haben wollten, um in einer Gruppe aufgenommen werden zu können und. Also, ich glaube, wir werden es auch künftig noch so haben, aber sind wir doch einfach mit den kleinen Schritten schon zufrieden und sagen, wir machen den Anfang und dann kommen immer mehr dazu. Und ja, irgendwann haben wir es vielleicht in 2000, 3000 Jahren gepackt.
Ja, klar. Ich, von dieser Seite her glaube ich, dass es trotzdem in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, es nicht mehr möglich sein wird, in den nächsten 20 Jahren die Kinder so in das Materielle reinzudrücken, weil einfach die Strukturen es nicht mehr zulassen werden und auch die Arbeitslosigkeit und die Situationen der wirtschaftlichen Situation vieler, vieler Millionen Eltern anders sein wird, als wir es erlebt haben seit den 50ern, 60ern. Und somit glaube ich, dass es einen Bruch gibt und dass dieser Bruch das wieder hervorholen wird in vielen, vielen Zusammenhängen mit den Kindern und dass dieser Bruch keine Fortsetzung in dieser Intensität findet, den wir erlebt haben. Danke dir.
In dieser Intensität nicht und ich frage mich einfach nur, wie wird sich das weiterentwickeln, denn immer mehr Jugendliche strömen in die Politik. Wir haben hier Bürgermeister, die sind 31, 34 Jahre alt. Was die hier an Umwelt zerstören, was die hier für Hetzkampagnen starten. In der Gemeinde, wo ich wohne, ist die Gemeinde mittlerweile gespalten, weil es eine Bürgerinitiative gibt, die gegen ein Neubaugebiet ist. Also ich möchte in dieses Thema gar nicht einsteigen. Ich weiß nur, es macht keinen Spaß mehr, in diesen Ort runterzugehen. Und wir haben am Sonntag sowohl die Landtagswahl in Baden-Württemberg als auch eben diesen Bürgerentscheid. Und ich gehöre Zeit meines Lebens zur überzeugten Wahlverweigerin für Bundes- und Landtagswahlen, also für politische Wahlen in der Richtung, weil ich als 17-Jährige durch meinen Freund, der im Bundesjustizministerium in Bonn tätig war, Einblick in die Bundespolitik bekommen habe. Und Bonn zählt für mich als Paradebeispiel für Sodom und Gomorra. Das, was ich da erlebt habe, hat mich schon bald traumatisiert. Und wenn jetzt die Jugend da auch noch reinströmt, auch noch geprägt von den alten Politikern, die sie forcieren, ich werte ganz einfach mal ab und ich sage nur ganz einfach, ich guck mal, wo ich noch Spaß haben kann. Auf mich wartet jetzt gleich ein ungesunder Burger. Aber ich genieße ihn, weil ich weiß, sie möchten mir eine Freude machen und dann esse ich eben mal wieder Fleisch.
Alles klar, ich verstehe dich. Und darum ist mein schmerzhafte Seelensituation relativ groß. Weil diese Entwicklung, die du realistischerweise schilderst, Stand heute, etwas passieren wird, um etwas Schmerzhaftes passieren wird oder noch Schmerzhafteres, um diese 31-jährigen Bürgermeister und diese Richtung der Jugend einfach nicht mehr die Energie haben werden, hier in diese Richtung und Intensität weiter zu tun. Aber diesen Schmerz würde ich sehr gerne für jeden vermeiden lassen. Ich danke dir für die interessanten Ausführungen und alles Gute.
Frank, ich danke dir auch für diesen Gedankenaustausch und dass du mich an einen Teil deines Lebens und deiner Erfahrungen hast teilhaben lassen.
Ja, Elri, ich schaue auf die Uhr, so langsam Tünde sitzt auch noch neben mir. Ich sehe noch, die Waldfee ist da. Vielleicht magst du noch was sagen. Mal schauen, 21, Waldfee, 22. Na, kein Flackern, ist wohl nicht da. Nicht so schlimm. Ja, ich habe mich wie sehr wohl gefühlt heute für deine erste Sendung hier heute bei uns auf OK Talk. Und inhaltlich, ja, es bringt einem was, reinzuhören und das zu verstehen. Ich sage immer, oft hat man ein Gefühl des verzwickten Lebens. Aber einmal lösen, wenn ich in einem Strauch gefangen bin und ich mich richtig bewege, kann ich mich auch befreien. Und diesen Weg dürfen wir uns mal wieder visualisieren, kapieren und kopieren. Viktor Schauberger, mehr dorthin schauen, die Augenhöhe aufrecht bewahren und der Hausverstand wirklich hinzuschauen. Was sagt der andere? Ist das Nonsens? Und wenn ich es nicht gut finde, dann ruhig mal fragen, warum du das tust. Die Nebenwirkungen sind ja die und die oder die möglichen Schäden oder auch vielleicht, hey, super, gut, mehr loben. Und solche Dinge. Elri, ich habe mich wohl gefühlt auf jeden Fall. Tünde sitzt neben mir. Ich gebe dir das Mikrofon. Tünde, auch für dich. Wie hast du dich gefühlt?
Ja, es war eine schöne Sendung. Und ich bedanke mich auch, dass du dich mitgeteilt hast. Auch von deine Erlebnisse. Das ist bestimmt etwas, wo man erst, wie du gesagt hast, du hast 2 Jahre lang überlegt, dass du diese Sendung möchtest. Und ich hoffe auch, dass du dich auch wohl gefühlt hast und dass es dir Spaß gemacht hat hier mit uns auf OKTALK.
Na, die richtige Taste. Jetzt bist du da.
Ja, also ich sage auch recht herzlichen Dank. Ich habe schon zu Klaus gesagt, also ich habe ein bisschen Lampenfieber. Das ist für mich eine ganz neue Umgebung gewesen, in dieser Form mich mitzuteilen. Es waren sonst immer nur ganz kleine Gruppen, 1-2 Leute. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier und Klaus, auch dir recht herzlichen Dank. Du hast mir dieses Gefühl der Sicherheit gegeben und ich traue mich jetzt doch etwas mehr an die Öffentlichkeit zu gehen und mich da vielleicht doch nochmal öfter zu zeigen.
Ja, freue mich besonders drauf, ne, auf deine Themen vor allem und ja, was du uns dann mitteilen möchtest. Ja, Elri, heute hier auf OKTALK, Elri, ich gebe dir gleich trotzdem nochmal das Wort an die Zuschauer, Zuhörer. Darfst du gerne noch ein paar Worte richten, Tünde, und ich will sagen, von hier aus Neulenkbach, einen wunderschönen guten Abend und Dankeschön, die ein Danke haben wollen. Morgen Peter Koller nicht vergessen, 20 Uhr. Ja, und Elri, dein Song wartet ja auch noch. Und wer noch Lust hat, im Nachttalk nachher dabei zu sein, ist herzlichst willkommen. Elri, danke und dein Mikrofon für deine letzten Worte, für deine Sendung.
Ja, ich wünsche allen, dass sie diese Ruhe und diese Gelassenheit haben, in dieser neuen, für uns veränderten Welt doch noch mit Freude durchs Leben gehen zu können und Optimismus zu bewahren, dass das Ganze seinen Weg braucht. Die Welt wurde nicht an einem Tag erschaffen und die Zeit, die wir jetzt haben, brauchen wir auch, um sich wirklich langsam entfalten zu können. Und ich habe auch schon ein Thema für eine weitere Sendung, da muss ich aber noch ein bisschen vorbereiten. Allen recht herzlichen Dank und mein Abschlusslied war eben, beginne jeden Tag mit einem Lächeln und ich wünsche, dass dieser Tag mit einem Lächeln beginnt, mit einem Lächeln auch wieder enden kann. Euch alles Gute und auch danke für die anderen Teilnehmer und für diese Wortmeldungen.
Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Beginne jeden Tag mit einem ersten Schritt. Beginne jeden Tag. mit deiner Liebe, singe dein Lied und alle singen mit. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln, beginne jeden Tag mit einem ersten Schritt, beginne jeden Tag mit deiner Liebe, singe dein Lied und alle singen.
Radio Okie Toki, Radio Okie.